Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Kampf um Klasse. Mein Name ist Christian, die Stimme, die ihr wahrscheinlich schon länger nicht mehr gehört habt, aber ich bin in diesem Jahr wieder neu dabei. Ich habe heute Zeit und nehme hier nicht alleine auf, sondern mit Soltan zusammen. Hallo Soltan.
Hallo Christian, moin. Schön, dass wir auch mal wir zwei wieder zusammen aufnehmen. Ich glaube, es ist auch schon ein paar Monate her, dass das so passiert ist.
Ja, tatsächlich, genau. Ich habe ähnlich wie Soltan jetzt in den letzten Wochen meine Masterarbeit gefinisht und genau, habe jetzt wieder ein bisschen mehr Zeit und habe auch wieder Lust, mehr dabei zu sein. Insofern herzlichen Glückwunsch an dich, Soltan, dass du deine Masterarbeit abgegeben hast und
Ja,
an
herzlichen Glückwunsch auch an dich und an alle, die jetzt in der
Dankeschön.
Zwischenzeit die Masterarbeiten abgegeben haben.
Ja, genau. Und natürlich an alle, die jetzt hören, die uns zuhören, ein frohes Neues. Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen. Und genau, bevor wir zur Spielbesprechung kommen, von dem gestrigen Spiel, wo Soltan und ich tatsächlich live im Stadion waren und dementsprechend direkte Spielberichte abgeben können, müssen wir euch mitteilen, dass Lukas, einer unserer Podcast-Mitglieder, der ja wirklich in den letzten Wochen und Monaten euch eng begleitet hat, aus privaten Gründen nicht mehr Teil dieses Podcast-Teams ist. Und genau, wir uns einmal wirklich herzlich bei ihm bedanken möchten für seine Arbeit hier und für die rege Teilnahme. Ich habe es immer gerne gehört mit ihm. Er hat wirklich eine sehr angenehme Podcast-Stimme, finde ich. Und er hat natürlich viel Expertise hier reingebracht. Und ich glaube, da kann ich nur für mich sprechen, für Soltan und natürlich auch für Larissa und für Luke, dass uns das immer sehr viel Spaß gemacht hat, mit ihm aufzunehmen, mit ihm gemeinsam hier in diesem Projekt weiterzuwerkeln. Und genau, insofern vielen lieben Dank, lieber Lukas, wenn du das hier hörst. Wir haben die Zeit wirklich sehr genossen und genau, wünschen dir alles Gute.
Ja, genau, und wenn ich das auch noch ergänzen darf, noch eine ganz kleine Sache. Du meinst ja, unserer Podcast-Kollegen oder einer der Podcast-Kollegen, ich würde sogar tatsächlich sagen, nicht einer der, sondern der Podcast-Kollege schlechthin, der gerade in den letzten wirklich fast anderthalb Jahren das meiste von uns allen mit aufgenommen hat. Ich glaube tatsächlich, dass diejenigen, die uns haben, also regelmäßiger zuhören, letzte Zeit seine Stimme und die von Larissa so ein bisschen mehr mit unserem Podcast irgendwie verbunden haben, weil gerade wo wir jetzt auch in unserer Masterarbeitsphase drin waren und ein bisschen mehr abseits des Geschehens der St. Pauli verfolgt haben, dann waren Lukas und Larissa halt immer in vorderster Front dabei. Und ja, genau, also auch von mir alles Gute, Lukas, für die Zukunft. Schön, dass du da warst. War echt cool mit dir. Und ja, schade, dass es halt so gekommen ist, aber ist jetzt mal so, wie es ist.
Genau. Ja, wir müssen vielleicht auch noch mal kurz bevor wir zum nächsten Punkt gehen, uns noch einmal entschuldigen, wenn die Tonqualität von Soltan vielleicht nicht so gut ist. Soltan ist ein wenig in der Natur unterwegs.
Ja, genau. Also man muss natürlich auch ein bisschen gucken, jetzt wo man auch selber ein bisschen mehr aufnehmen möchte, aber immer noch ein kleines Kind zu Hause hat. Zu welchem Zeitpunkt passt das eigentlich am besten? Und da muss man leider auch ein bisschen flexibel sein. Ihr könnt euch noch vielleicht noch an eine Aufnahme erinnern von mir und Lukas, wo ich dann im Allgäu aufgenommen habe und so gut wie keinen Empfang hatte. Ich glaube, so schlimm wird es heute nicht, aber es ist schon auch wieder ein bisschen abenteuerlich. Es wird jetzt auch nicht die Regel sein, aber heute probieren wir es einmal so aus. Dann schauen wir, wie das wird. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Christian, eigentlich klangest du im Vorgespräch auch ein bisschen besser. Also es ist, glaube ich, nicht nur meine Tonqualität, für die wir uns entschuldigen müssen, sondern auch ein bisschen irgendwie deine, weil jetzt klingst du auch nicht so scharf und ich halt, glaube ich, erst recht nicht. Aber gut, machen wir halt eben das Beste draus. Dann ist es
Ja,
halt immer so.
also bei dir liegt es daran, weil du so tief jetzt im Wald bist, und bei mir ist es einfach klassisch meine Bambusleitung, die nichts Besseres zulässt. Ja,
Ja, danke Ampel. Genau, so viel zu dem Thema.
so viel
Okay.
dazu. Ja, werden wir sportlich. Soltan, wir sind ja gestern, habe mich gestern auf den Weg zu dir gemacht nach Kiel, und dann sind wir zum Stadion gefahren. Ja, möchtest du vielleicht beginnen mit deinen Eindrücken, die du
Ja,
gesammelt
genau.
hast?
Also wir haben ja so relativ recht schnell schon auf das Thema zu sprechen gekommen. Omar Mamouche, ne, der auch jetzt das erste Mal, glaube ich, überhaupt vor Zuschauern im Millantor gespielt hat. Ich glaube, in der Rückrunde 2021, wo er St. Pauli gespielt hat, das lief ja noch komplett ohne Zuschauer ab. Und ich glaube, tatsächlich niemand von uns konnte ihn im Trikot der St. Pauli live im Stadion sehen. Hoffentlich erzähle ich jetzt keinen Quatsch. Glaubst du, also war schon so, ne? Also habe ich jetzt nicht nachgeprüft, aber vom Gefühl her würde ich das schon so sagen. Und wir waren auch beide auf jeden Fall sehr Sehr gespannt auf ihn, ja nicht nur, weil er jetzt wieder zurückkehrt, sondern gerade weil jetzt bei ihm die Gerüchteküche ganz doll brodelt, dass er vielleicht doch zu Pep Guardiola und zu Man City geht, noch in diesem Winter sogar. Eintracht Frankfurt will 80 Millionen Euro haben für den, was natürlich auch eine sehr stolze Summe ist. Und ja, noch einmal ihn zu sehen, so bevor er vielleicht dann doch zu einem Weltklub geht und vielleicht doch eine Weltkarriere startet, auf den Spuren von Mo Salah in der Premier League. Da hatten wir schon echt Bock drauf, aber noch mehr Bock hatten wir beide, das kann man auch jetzt schon sagen, eher auf unsere Neuzugänge, die der St. Pauli auch in der Winterpause präsentiert hat. Also wir hatten da sogar alle drei mit auf der Bank. Ich glaube bei Chiesa, wie wird sein Name ausgesprochen von der, das glaube ich, das kannst du ein bisschen besser mit
Ja,
den Namen.
genau, bevor die Spieler vorgestellt worden sind, wurden wir aufgeklärt von der Stadionsprecherin, dass er, glaube ich, César ausgesprochen wird, sein Nachname, also Abdoulaye César.
Ja, richtig, genau. Ah, genau, okay. Das habe
Genau.
ich auch schon wieder vergessen, wie das genau die genaue Aussprache ist. Und ich glaube, bei ihm waren wir jetzt ein bisschen unsicher, weil Blasina vor dem Spiel bei der PK meinte, dass er vielleicht noch nicht im Spieltagskader ist, aber selbst er hat dahin geschafft, saß aber wie die anderen beiden, Sands und Weishaupt, auch erstmal auf der Bank.
Genau, ich glaube, bei César lag es wahrscheinlich auch daran, dass kurz vor Spielbeginn klar wurde, dass Johannes Eggestein aufgrund der Magen-Darm-Erkrankung nicht im Spieltagskader sein würde, dass er dann reingerutscht ist. Ich glaube, Blessing meinte ja schon ein paar Tage vorher, dass es bei César unter den drei Neuzugängen wohl noch am längsten dauern würde, bis er eine Unterstützung darstellen könnte für den Kader, aber genau, er war auch Teil davon. Insofern haben wir uns auf alle drei gefreut und wir haben ja am Ende auch zwei von drei gesehen. Also César wurde nicht eingewechselt, aber die anderen beiden. Genau, insofern haben wir dann mit Sinani gestartet, als
Ja,
Ersatzgehälter.
wollte schon gleich sagen dazu, was du gerade gesagt hast. Also natürlich, weil es dann bei ihm am längsten dauert, was halt im Schade ist, weil wir gerade auf der Position, das hat ja das Spiel gestern auch gezeigt, eigentlich am dringendsten eine Verstärkung bräuchten. Also jemanden, der dann wirklich mal reinkommt, bisschen auch irgendwie scored. Aber dazu vielleicht noch im Laufe des Spiels mehr. Ja, aber wir haben auf jeden Fall beide nochmal vor dem Spiel, wo es klar war, also eine Stunde vor dem Anpfiff war ja die Aufstellung raus. Und da haben wir beide erstmal überrascht. Also wir wussten gar nicht im Vorfeld, dass Jojo Eggestein irgendwie ausfällt. Das war schon mal eine Überraschung. Und dass dann Sinani startet, obwohl Banks jetzt auch schon fit ist und einsatzbereit ist, das war dann doch schon so recht überraschend. Vielleicht hätte man von Anfang an mit Dilawogi in der Mitte irgendwie starten können oder Afolayan und dann eben Banks auf der Seite dann für Sinani. War schon
Genau,
ein bisschen überraschend, dass ich.
ja, Blessin hatte das, glaube ich, nach dem Spiel auch so begründet, dass Sinani auch schon gegen Stuttgart teilweise diese Position gespielt hatte und dann auch in der Kombination, in dem das gut gefallen hatte. Und insofern ist er dann, genau, hat er dann diesen Plan verfolgt und den auch so
Ja.
umgesetzt. Also Sinani, die einzige Veränderung im Vergleich zum Stuttgart-Spiel. Genau. Umsonst saßen auf der Bank noch Stevens, Ahlstrand, César, wie gesagt, Tjöguer war auch noch dabei, Albers, Sands, Banks und Noah Weishaupt.
Hat in Stuttgart aber auch nicht Hrezka gespielt auf Außen statt Troy? Kann das sein, dass das auch noch eine Veränderung war? Oder hatte Stuttgart auch schon für die Troy? Das weiß ich jetzt im Moment gar nicht, aber ich dachte kurz irgendwie, dass Lars Hrezka auswärts beim VfB. Kannst du das nebenbei nachgucken, wenn es dir gerade
Ja,
so
stimmt.
passt?
Ich glaube, Ritzka hat für Smith gespielt, richtig. Ich glaube, Smith war ja verletzungsbedingt ist ausgefallen, dann ist er aber doch gespielt.
Stimmt, der war ja auch nicht da beim VfB, ne?
Genau, insofern, danke für die Korrektur, waren das die einzigen beiden
Und
Wechsel.
war nicht Gilavogie irgendwie gelb gesperrt oder was gegen Bremen? Naja, weiß ich nicht. Hier ist ja euer
Alter, wirklich
Podcast.
nicht so kritisch, wirklich nicht so viele Rückfragen.
Nicht so viel. Naja, ich weiß, nee, ich glaube, er hat ja eine gelbe Karte bekommen gegen Leverkusen und da ist ja gegen Bremen
Ja,
ausgefallen.
hast du auch
Aber
wieder
bei
recht.
Stuttgart kann ich mich auch gar nicht an ihn erinnern, Gilavogi, dass er gespielt hat. Er gespielt. Naja, gut, wie gesagt, das lassen wir mal hinter uns. Das Spiel haben wir ja schon mit Larissa besprochen, noch im letzten Jahr. Ja, genau. Und die Aufstellung an sich kann man noch nicht so viel dazu sagen. Natürlich bei Frankfurt neben Omar Marmoush auch noch einige andere Namen, die interessant sind. Ekitike, so. Und Mario Götze vom Namen her natürlich jemand noch, der erwähnen kann. Auch in der Abwehr gibt es noch einen anderen Namen. Ich fand ein bisschen überraschend, dass Ansgar Knauf nicht von Anfang an gespielt hat. Den hätte ich dann eher erwartet als eine andere Person, die da gespielt hat. Weil ich kenne ja nicht, den Kader von Frankfurt nicht so dolle. Aber ich habe da ein bisschen nachgeschaut und ich glaube, der hat tatsächlich dann im Laufe der Saison bis jetzt nicht so viele Spiele von Anfang an gemacht für die Eintracht. Da bin ich noch so ein bisschen auf dem Stand von 2022, wo die Eintracht die Europa League gewonnen hat. Das heißt, da war Ansgar Knauf ein sehr gerne und oft eingesetzter Spieler von denen. Na gut, aber es hat mich ein bisschen überrascht. Ansonsten unsere Aufstellung sofern, also bis auf Sinani, so erwartbar gewesen.
Das glaube ich auch noch ein Nachtrag jetzt zu dem Stuttgart-Spiel. Gilavogi hat gespielt. Insofern Ritzka für Smith. Und also jetzt bezogen auf das Frankfurt-Spiel, dann Smith zurückgekehrt für Ritzka und Sinani für
Aber hat.
Eggestein. Das waren die einzigen beiden Wechsel.
Okay, aber dann. Sorry, die Rückfragen lassen mich nicht los. Also, aber dann hat Philipp Treu auch gespielt gegen VfB.
Ja, tatsächlich.
Und Saliakas auch.
Saliakas auch.
Also haben wir mit Saliakas, Ritzka und Treu in der Startaufstellung in Stuttgart. Wo
Ja,
haben die denn.
Wahl
Echt?
war der zentrale Innenverteidiger und Ritzka war linker Innenverteidiger.
Ah, crazy. Okay, gut, habe ich jetzt so gar nicht mehr so auf dem Schirm, aber naja, ich werde. Ja, auch nicht dafür bezahlt, dass ich Sachen auf dem
Nee,
Gut,
genau, dafür
okay.
hört ihr einfach nochmal die letzte Folge. Genau, wollen wir ins Spiel eintauchen?
Ja, gerne. Können wir gerne machen.
Genau, ich glaube, die erste Viertelstunde oder die ersten 20 Minuten waren schon von einem vorsichtigen Abtasten geprägt, aber dennoch immer wieder mit Vorstößen von der Eintracht, die in der dritten Minute einmal einen Abschluss hatte von Omar Marmoush, ein bisschen glücklich in der Entstehung. Genau, da schoss er den Ball, aber zentral auf Vasil und das zweite ins rechte Eck. Insofern war da zweimal Vasil dann zur Stelle, um die Situation zu klären. Aber ich glaube, so die ersten 20 Minuten kann man schon sagen, war es dann doch ausgeglichen mit leichten Tendenzen für die Eintracht. Oder ich weiß nicht, was dein Gefühl war, aber
Ja, war
so.
schon ähnlich mein Gefühl, aber ich habe so, also wenn es nur nach den Gefühlen geht, könnte man eigentlich die ganze Aufnahme gegen die Bayern nochmal hier wiederholen, weil nicht nur das Ergebnis sehr leicht war dann bei Frankfurt, sondern auch der ganze Spielverlauf, nur mit dem Unterschied, dass wir dann gegen Eintracht Frankfurt uns dann doch noch mehr Chancen erarbeitet haben als gegen die Bayern. Ich hatte aber auch halt das Gefühl, dass der St. Pauli von Beginn an auch man jetzt nicht diese typische Aufsteigerfußball spielt, den zum Beispiel Holstein Kiel einfach versucht zu spielen, dass man sich hinten reinstellt und dann schaut, was nach vorne geht, sondern man sich auch zutraut, den Ball auch länger zu haben, dass man sich irgendwie traut, so Spielformen halt zu gestalten, also dass man wirklich halt mit dem Ball auch eine Idee hat. Und das gefällt mir halt schon sehr gut. Nur, das ist halt alles das Gleiche, was wir in dieser Saison schon sehr häufig gesagt haben. Man belohnt sich einfach nicht. Ne? Wir hatten da
Ja, total.
gerade, ich weiß nicht, welche Minute das war, wir hatten diese eine Doppelchance von der Eintracht, wo Philipp Treu überspielt wird und dann, ich glaube, er geht die Ikea, das leere Tor, der Pfosten trifft oder irgendwie sowas, ne? Also
Ja,
die Latte
28. Ja.
und den Abpraller Marmoush auch einfach drüber schießt, da hatten wir ein bisschen Glück, also ich glaube, die klareren Chancen waren auf der Seite von der Eintracht, aber auch wir hatten da vorne schon in der ersten Halbzeit die eine oder andere Chance, wo wir sehr gut auch hätten das Tor machen können. Ich glaube, das eine war sogar von Sinani, oder nicht? Von so einer Flanke von der Seite, wo er den Ball knapp drüber setzt, oder war das nicht Sinani, war das Gilavogi? Ich bin mir gar nicht mal so sicher, wer von den beiden, aber wir hatten auch auf jeden Fall 1, 2, 3 sehr große Chancen.
In der 23. hatten wir diese Riesenchance, wo Afolayan über links durchgebrochen ist und den
Genau,
dann
ja.
Schafer reingibt und Gilavogi den nicht mit dem Fuß kontrollieren kann, sondern ich weiß nicht, mit irgendeinem anderen Teil des Beins und den dann über das Tor lenkt aus kurzer Distanz. Das war natürlich sehr ärgerlich. Das wäre, glaube ich, dann direkt mit der ersten Chance das 1:0 gewesen für uns. Das lassen wir liegen und dann ein paar Minuten später die von dir beschriebene Situation, wo Treu versucht zu klären und die Grätsche dann aber direkt vor die Füße von Ekitike fällt, der umkurvt Vasil und dann wirklich total surreal schießt er dann aus wirklich 5 Metern gegen den Pfosten. Der Ball fliegt zu Marmoush und der schießt dann das Leder über das Tor. Da hatten wir auf jeden Fall ziemlich viel Glück. Das hatten wir dann ein paar Minuten später nicht mehr, als Marmoush dann das 1:0 macht. Auch ein
Ja,
bisschen glücklich, aber ja.
obwohl ich muss ganz ehrlich sagen, an der Stelle, vielleicht weiß ich nicht, wie es bei dir aufgefallen ist, aber ich habe dir das, glaube ich, schon im Stadion noch gesagt, dass, glaube ich, schon, also für mich sehr auffällig war, dass gerade die Seite von Philipp Treu einfach für Angriffe viel anfälliger war als die andere Seite. Ich habe es auch beobachtet, bei Ballbesitz an Pauli stand auch Philipp Treu locker im Schnitt 10, 15 Meter höher an der Seitenlinie als zum Beispiel Sal Jakas auf der anderen Seite. Und das ist, finde ich, auch etwas, was schon schwierig ist, ehrlich gesagt, weil Philipp Treu und die Spielweise, wie er auch gerade mit seiner Offensiv hatte, das ist halt etwas, was du sehr gut gebrauchen kannst, wenn du eine Mannschaft hast, wie zum Beispiel St. Pauli letzte Saison in der zweiten Liga, wo du sehr dominant spielst, wo du sehr viel den Ball hast und sowieso erstmal mehr angreifst, als irgendwie verteidigst. So. Aber wenn du in der Bundesliga spielst, wo es einfach komplett andersrum ist, finde ich so eine Spielweise schon sehr, sehr, ja, gefährlich. Und das hat man ja auch, glaube ich, in der ersten Halbzeit häufiger gesehen, weil Philipp Treu einfach schon. Also dafür musst du schon wirklich ein Weltklasse Außenverteidiger sein, wenn du diese Offensivrate, die er dann hat, auch nur kompensieren kannst in der Abwehr. So, gerade wenn der Gegner ein bisschen häufiger den Ball hat, und das konnte er halt häufiger nicht, eine Chance, wo er versucht nochmal zu klären und dann eben diese eine Doppelchance von Frankfurt haben wir schon besprochen, aber auch das Tor fiel genau so, dass einfach die unsere linke Seite einfach viel zu offen war und die Flanke sehr einfach kommen konnte und dann Aubameyang einfach so abgeschlossen hat, wie das ein Stürmer macht, der bei Man City im Gespräch ist. Ne? Also muss man auch schon sagen, das Tor war schon gut in den Winkel platziert. Ne? Also.
Ja, voll. Und man kann natürlich auch darüber streiten, dass als Marmoush dann im Strafraum war, die Gegenspieler dann doch zu weit weg von ihm waren und er war sehr nah dran am Tor und trotzdem waren die Spieler gefühlt irgendwie 1, 2 Meter irgendwie vor ihm und haben ihm dann doch ziemlich viel Raum gelassen, den Ball zu kontrollieren
Ja.
und dann gezielt in den Winkel zu schießen. Aber nochmal zu dem Punkt davor, zu Philipp Treu. Ich verstehe den Punkt, dass es natürlich oder dass man über die Positionierung von ihm streiten kann, so offensiv. Andererseits finde ich, hat es in manchen Situationen aber gut geklappt, wenn dann St. Pauli-Spieler zu zweit oder zu dritt dann auf einen Frankfurter raufgegangen sind und dann gute Steals hatten, aber es dann daran gescheitert ist, dann das umzusetzen und diese Umschaltbewegung gut umzusetzen und das Spiel nach vorne das Spiel nach vorne zu tragen. Weil ich fand, wir hatten schon einige gute Momente, wo wir den Ball erobert hatten, aber es dann nicht gut geschafft haben, den Konter auszuspielen. Und ja, sonst haben wir natürlich schon versucht, Eintracht Frankfurt das Spiel irgendwie zu überlassen. Hatten schon mehr Spielanteile, ohne dass sie da wirklich viel draus machen konnten. Aber genau, dann passiert eben in der 32. Minute das 1:0, was, glaube ich, dann auch Abwägung der Chancen dann auch schon verdient war. Also vor allem nach dieser Großchance von Ekitike, den er ja eigentlich in 99 von 100 Versuchen dann auf jeden Fall macht, dann schon verdient war. Trotzdem fand ich, war es nach dem 1:0 ja nicht so, dass sich St. Pauli dann aufgegeben hat, sondern ganz im Gegenteil, finde ich, wir haben weiter mutig versucht, nach vorne zu spielen, hatten weitere gute Chancen. Genau, Irvine hatte eine gute Möglichkeit, daran kann ich mich erinnern.
Nein, man kann ja im Groben kann man ja auch sagen, dass Eintracht Frankfurt jetzt gerade von der Leistung, also die Leistungskurve von Frankfurt zeigt jetzt auch nicht so zwingend so doller nach oben. Also das ist jetzt gerade in den letzten Spieltagen vor der Winterpause. Ich kann mich, glaube ich, noch erinnern, dass sie das Derby gegen Mainz zu Hause verloren haben. Und gegen Augsburg haben sie, glaube ich, auch nur unentschieden gespielt zu Hause. Also es gab wirklich das ein oder andere Spiel, wo Frankfurt nicht mehr so gut gespielt hat. Und gerade auswärts bei St. Pauli, dann, der zum Beispiel auch das Spiel davor bei VfB gewonnen hat. Ich glaube tatsächlich, dass nach der 1:0-Führung das für die Eintracht auch klar war, okay, wir führen jetzt und wir lassen auch erstmal St. Pauli kommen, weil bei den ganz schnellen Spielern, die sie dann haben, auf den Flügeln und auch mit Marmoush da vorne, ist es auch eine Mannschaft, die auf jeden Fall auch sehr gut kontern kann. Gerade bei einer anfälligeren Abwehr, die wir gestern halt schon zum Teil waren, gerade auf den Außenbahnen, hat man schon gemerkt, dass Eintracht Frankfurt schon einen Gang auch wieder zurückgeschaltet hat.
Ja,
Das
ja.
habe ich zumindest so wahrgenommen und eben dann, wie je stärker St. Pauli wurde, das war dann unser Glück oder Frankfurts Unvermögen oder unser Können, weiß ich nicht, wie das man sagen soll, aber Frankfurt konnte auch nicht mehr zurück in diesen höheren Gang kommen, auch wenn sie dann auch in der zweiten Halbzeit noch ein, zwei, drei schon große Chancen hatten, die sie machen können, aber ich glaube tatsächlich hatten wir von den Großchancen her, hatten wir auch mindestens genauso viele. Ich weiß ja nicht, ich glaube bei bundesliga.de kann man nachgucken, wie die XG-Wert war. Wie die XG-Werte waren. Das würde mich zum Beispiel auch echt gerne interessieren, weil, also ich kann mir schon vorstellen, dass wir von dem XG-Wert her schon auf Augenhöhe waren mit Frankfurt, wenn nicht sogar ein bisschen drüber. Aber das kannst du
Ja,
vielleicht. Ja.
genau, also wir waren schon besser. Genau, im Melanton wurden Artikel jetzt nach dem Spiel veröffentlicht, was jetzt auch nochmal das Torschussverhältnis aufgedröselt hatte.
Ja.
Und nach dem 1:0 waren es 18 zu 4 Torschüsse für den FC St. Pauli. Also wirklich
Ja.
dann sehr eindeutig, wir haben 28 Flanken, die wir geschlagen haben. Und wir hatten am Ende den XG-Wert von 2,3.
Okay, in Frankfurt?
Und Frankfurt irgendwas mit 1, 1,5, glaube ich. Also
Ah, okay, gut, das
genau,
spricht dann schon.
insofern schon genau deutlich besser, aber wir haben es das ganze Spiel über nicht geschafft. Und das ja wie so oft in der Saison, du hast es jetzt gesagt.
Aber magst du doch mal kurz die Anzahl der Flanken sagen? Das interessiert mich gerade. Wer? Wie viele Flanken hat St. Pauli? Was meinst du?
28 Flanken haben wir
Und
geschlagen.
erkennst du einen Sinn dahinter? An wen kommen die Flanken? Weil ich glaube, ich habe selbst das Gefühl bei Johannes Eggestein, dass wir einfach viel zu viele Flanken schlagen. Aber warum denn? Also, wer soll dann die Flankenbälle abnehmen? Wer soll? Also, ich habe häufig, das meinte ich ja zu dir auch schon gestern im Stadion, gut, was die Anzahl der Flanken war, konnte ich da nicht ahnen, aber es fiel schon sehr auf, dass St. Pauli sehr flankenbasiert spielt. Und das ist halt auch die Frage, ob das wirklich, also zumindest so wie wir Laien das einsehen können, ob das wirklich halt Sinn ergibt, weil du hast nicht diesen Henk Fehrmann da vorne oder, keine Ahnung, Alex Meyer oder wie auch immer da diese ganz großen Stürmer, die wir hatten, oder Simon Mackinnock. Weißt du, die dann auch so eine Flanke vielleicht mal mit dem Kopf was anfangen können, die vielleicht den Körper haben, auch erstmal den Ball zu behaupten. Du hast halt entweder Johannes Eggestein, wenn er gesund ist, oder du hast einfach jetzt wie gestern einen Daniel Sinani. Und die beiden, auch wenn die versuchen, nützlich zu spielen, das Beste aus der Situation zu machen, sind ganz sicher keine Spieler, für die du Flanken schlagen sollst.
Nee, voll, also zwei Punkte dazu. Ich glaube, auch in der ersten Halbzeit ist es oft aufgefallen, dass wenn wir hinten rum das Spiel aufgebaut haben und Vasil hatte den Ball, dass er dann teilweise auch den Ball lang geschlagen hat, aber dann nicht auf Sinani natürlich, sondern auf den etwas höher gewachsenen Gelawogi, der dann auch oft das Kopfballduell gegen Tjaart gewonnen hat, um den Ball zu verlängern. Aber die Bälle sind ja auch immer ins Leere gegangen. Also die haben dann ja auch, also Gelawogi hat verlängert, aber dann immer ins Nichts. Und bezüglich der Flanken ist auch oft aufgefallen, dass die Flanken immer auf den zweiten Posten gekommen sind. Also dann ja auch nicht in die Mitte, sondern dann verlängert. Und ich meine, wie oft hat das geklappt? Also ich kann mich nur an die eine Chance von Scott Banks erinnern, der da wirklich sein Bein dann hochreißt und dann noch irgendwie rankommt und trappt das Ding dann an die Latte lenkt. Aber sonst natürlich noch die eine Kopfballchance von Jackson Irvine nach Flanke. Dann aber auch zu zentral. Auch eine Riesenchance für uns gewesen.
Ja,
Aber genau.
ich glaube, dieser eine Kopfball von Irvine war so ungefähr die einzige Flanke, an die ich mich erinnern kann, dass er wirklich gut ankam, wo wirklich dann eine Chance auch draus wurde. Und ich verstehe tatsächlich auch nicht, warum wir aus dem Spiel heraus so viel versucht haben zu flanken, wenn ein Sinani vorne drin war. Und dann, wenn wir eine Ecke haben, wo ein Smith, wo ein Irvine oder wo sonst wer noch oben im Strafraum steht, dann spielst du halt die Ecke kurz und dann nach der kurzen Ecke kommt Sinani auf die Idee, dass er mal aus irgendwas nicht 17 Metern aufs Tor schießt, weißt du? Also
Der
gerade
den
wo
oben
du,
links im Winkel drehen
genau,
wollte.
wo du alle einigermaßen hochgewachsene Spieler im Strafraum hast, wo du wirklich mal diesmal wirklich flanken könntest, weil es potenziell Abnehmer gibt, da schießt du aus der zweiten Reihe irgendwie aufs Tor. Gerade auch als Spieler, der nicht dafür bekannt ist, irgendwie aus 40 Metern Tore zu schießen. Und dann, wenn wirklich niemand da vorne drin ist, dann flanken wir einfach also dann schlagen wir eine nach der anderen Flanke da rein. Ich glaube, tatsächlich ist es nicht nur so, dass der St. Pauli ineffizient vorne spielt, sondern auch die Spielidee da vorne einfach häufig nicht gut genug ist. Also so ist sozusagen mein Eindruck so ein bisschen.
Ja, trotzdem muss man jetzt sagen, hatten wir 18 Torschüsse. Nach dem 1:0 ja sogar 18 zu 4 Torschüsse. Also es hat uns ja trotzdem nicht an Chancen gemangelt. Auch wenn man jetzt irgendwie über die Qualität der Chancen diskutieren kann und noch darüber, dass wir vielleicht noch mehr Chancen hätten kreieren können. Die Chancen waren aber da, wurden aber teilweise wirklich kläglich vergeben oder wir hatten da natürlich auch nicht das nötige Glück auf unserer Seite. Dennoch war es jetzt irgendwie, ich glaube, im Millern-Ton wurde es beschrieben, achtes Heimspiel, siebtes Mal kein Tor. Wir verlieren wieder unglücklich, aber wir verlieren. Davon können wir uns leider nichts kaufen. Wollen wir, bevor wir jetzt irgendwie immer wieder in dieselbe Kerbe schlagen, noch positive Dinge erwähnen, die uns irgendwie positiv ausgefallen sind? Ich kann mich an eine Personalie erinnern, über die du sehr positiv geredet hast, während und nach dem Spiel. Genau, über Noah Weißhaupt. nämlich der eingewechselt worden ist, dann Mitte zweiter Halbzeit. Genau, wollen wir nochmal über Lichtblicke reden? Was hältst du davon?
Ja, das können wir gerne machen, aber es kann ich leider, das ist halt etwas, wenn ich über Noah Weishaupt spreche, dann kann allzu viel Positives sagen, über ihn zwar schon, aber ich verstehe da nicht, wenn du wirklich so jemanden hast wie ihn auf der Bank, der wirklich von der ersten Sekunde seiner Einwechslung merkst, dass er wirklich ein Mehrwert ist für unser Spiel, im Gegensatz zu eben Al-Sinani oder Angela Vogie, dann verstehe ich einfach nicht, warum du mit diesen Leuten nicht irgendwie startest, weil ich verstehe, okay, es sind neue Spieler da, da braucht ein bisschen Eingewöhnungszeit und so weiter und so fort, so langsam rangeführt werden, das verstehe ich alles, beziehungsweise habe ich mal häufig gehört. Aber andersrum, ich verstehe es halt nicht. Ich habe es häufig gehört, aber ich verstehe es nicht, wenn du wirklich auf seiner Position Spieler sind, die sonst eigentlich sofort ersetzt werden könnten. Ngilabogie ist jetzt nicht so viel, hat jetzt nicht so viel Mehrwert für unsere Offensive, dass er nicht ersetzt werden könnte. Der einzige ist halt Afolayan, wo ich sagen würde, okay, für Afolayan sollst du ihn nicht bringen. Er sei denn, der ist angeschlagen oder wie auch immer, weil Afolayan war auch gestern eigentlich, was Offensivaktion angeht, hat, holt sehr viele Freistöße raus, holt auch so gelbe Karten raus. Und wenn er halt spielt, da kann er auf jeden Fall, also ist einer von sehr wenigen, der so ein bisschen unersetzbar ist. Aber alle anderen, ich hätte zum Beispiel nur Weißhaupt nach dem, was man gesehen hat, hätte ich in die Startelf gepackt und Scott Barnes auch, ehrlich gesagt. Gut, man muss auch gucken, wie fit sie halt überhaupt sind. Klar, wir haben nicht so viele Einblicke, aber diese positive Person. Also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass der St. Pauli mit dem Kader, der jetzt aktuell da ist, also mit der besten Mannschaft von dem aktuellen Kader, gerade nur die letzten 10, 15 Minuten irgendwie gespielt hat, wo die ersten Wechsel schon irgendwie kamen. So.
Ja, den Punkt verstehe ich auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass man das natürlich jetzt irgendwie kontextualisieren muss und wir nicht genügend Einblicke haben, um da jede Personalentscheidung gut nachvollziehen zu können. Aber was wir sagen können, ist, 68. Minute Noah Weishaupt wurde eingewechselt und er war auf jeden Fall ein sehr belebendes Spielelement, hatte gute Ideen, hatte
Super,
wirklich einen
wirklich, absolut super.
starken Antritt, gute Flanken geschlagen. Ich weiß noch, einmal hat er wirklich sehr gedankenschnell reagiert und hat den Ball mit dem ersten Touch in die Spitze gespielt für Dapo, glaube ich, oder für Gilavogi. Das war echt klasse. Insofern ist der, glaube ich, wenn der noch jetzt weiter ankommt in der Mannschaft, echt eine richtige Verstärkung.
Ja, auf
Dafür
jeden
wurde er
Fall,
jetzt ja auch
absolut.
verpflichtet. Wenn Zart dann auch nochmal wiederkommt, glaube ich, haben wir echt einige Schlagkraft. Dann muss der Ball nur noch rein.
Ja,
Aber
aber da musst du
nachher.
halt wieder, also wenn Saar auch, wenn alle da sind, auch wieder, ich habe so ein bisschen das Gefühl, da sind wir wieder auf Außen überbesetzt und dann fehlt halt immer noch vorne jemand, der wirklich dann am Ende das Tor schießt, ne? Weißt du, oder halt die Tore schießen soll. Da bleibt es nicht hoffen, dass der dritte Neuzugang in die Richtung geht und dann doch wieder das eine oder andere Tor machen wird, was ich halt hoffe. Aber ich habe gerade, was die Stürmer angeht, in den letzten Jahren einfach immer schon so viele Personalien, so große Hoffnung gehabt und ich wehre mich so ein bisschen dagegen. Natürlich habe ich jetzt bei unserer Gruppe auch erstmal ein Hot Take rausgehauen. Ich meinte, dass er, wie heißt er mal, Shisai, ne? Oder
César,
genau, dass er halt schon 10, bis zu 10 Tore auch schießen kann. Also, dass ich mir zumindest hoffe. Aber ist halt schwierig, ne? Also, es ist.
ja, wir wollen keinen Druck aufbauen, aber wir sind natürlich alle
Wir wollen keinen Druck aufbauen, aber wir brauchen verdammt nochmal seit Guido Burgstaller einen wirklichen Stürmer, so, der auch wirklich einfach vorne die Bälle verwertet. Und das haben wir jetzt im Moment gar
ja,
nicht.
klar. Ich bin gestern mit dem Zug nach Hause gefahren und mir gegenüber saß eine Frau, die auch im Stadion war und auch St. Pauli-Fan und die mit jemandem telefoniert hatte und da ging es auch um die, genau, jetzt natürlich irgendwie viel diskutierte Stürmer-Thematik und sie meinte, dass uns jemand wie Wayne Rooney gefehlt hat. Oder?
Jemand wie Messi hat uns
Ja,
gefehlt, genau, ja.
und ich konnte nur zustimmen natürlich. Es wäre natürlich toll, wenn wir jemanden wie Wayne Rooney nochmal vorne auf der Neun hätten. Das wäre klasse. Ja, genau. Insofern war es wirklich wieder ein Spiel wie so oft in dieser Bundesliga-Saison, dass wir wirklich gut mitgehalten haben, den Gegner teilweise dominiert haben, aber uns einfach noch nicht mal mit einem Tor belohnen.
Ja, aber
Und
das
es
ist
dann
halt
am
wirklich
Ende einfach
irgendwann,
zu wenig
ich
ist.
merke es so ein bisschen, irgendwann wird es halt irgendwie, ne, also man redet immer über dieselben Sachen. Man guckt ja
Ja.
auch, dass das jetzt wirklich wie Milan Toron Prishima bis jetzt in allen Heimspielen ist, das haben wir nur gegen Holstein die Tore gemacht. Und das ist halt, da ist wirklich im Moment, auch wenn wir fußballisch gut mithalten, die einzige Hoffnung, die wir haben können, dass es wirklich drei Mannschaften gibt, die noch schlechter sind als wir. Und das ist vielleicht eine gute Überleitung für die nächsten Spieler, weil ich weiß nicht, ob du den Spielplan so im Kopf hast, aber die kommenden 4 Spiele sind einfach, also man kann jetzt sagen, jetzt kommen die wichtigsten 4 Spiele in der ganzen Saison und dann zu nochmal Mitte April das Auswärtsspiel bei Holstein und das Heimspiel am letzten Spieltag gegen Bochum. Aber jetzt spielst du erstmal auswärts in Bochum, dann spielst du auswärts in Heidenheim, dann spielst du zu Hause gegen schwächelnde Unioner und dann spielst du nochmal zu Hause gegen Augsburg. Und das sind halt 4 Spiele.
Wo wir
Auf
12 Punkte
ein,
holen müssen.
ja, also müssen auf jeden, also naja, gut, also das wäre schon der Wunsch und ich glaube, tatsächlich wäre es auch machbar und es wäre gar nicht mal so unrealistisch, aber was auf jeden Fall du nicht darfst, ist eins von den 4 zu verlieren. Also ich glaube, das ist irgendwie schon gut, wenn du dann 3 gewinnst, dann kannst du natürlich auch eins verlieren gegen Bochum, die schon sowieso ein bisschen abgeschlagen sind, aber auf jeden Fall müssen da jetzt wirklich Punkte her und das auch nicht ein bisschen und auch nicht so einmal unentschieden und nochmal unentschieden, sondern da musst du wirklich anfangen, dreifach zu punkten. So, weil sonst
Ja.
wird es schwierig.
Aber ich fand trotzdem, dass auch gestern das Spiel einiges hergegeben hat dafür, dass wir positiv sein können, für das Spiel jetzt am Mittwoch gegen den VfL Bochum. Also wenn wir so spielen, jetzt auch gegen schwächelnde Bochumer, mit dem Selbstbewusstsein nach vorne gehen, dann kann das nur ein 3-0-Sieg werden.
Naja, aber das ist halt wieder
Hot
so die Frage.
Take.
Natürlich, also von den Spielanteilen her, also, hallo, kannst du mich hören? Also von den Spielanteilen her, klar, wenn wir so spielen, bleiben wir locker in der Klasse. Von den Spielanteilen her. Aber das Ergebnis, was am Ende halt dabei rauskommt, das ist halt trotzdem, du triffst vorne wirklich wie ein Absteiger. Du bist halt ich glaube, die schlechteste Offensive der Liga, auch wenn die Defensive vor dem Spieltag die zweitbeste war der Liga. Das ist halt in beiden Richtungen sehr extrem. So, wenn du dann einen Schnitt von den beiden Sachen machst, kommt irgendwie vielleicht noch kommen genug Punkte dabei raus, damit du am Ende halt nicht absteigst. Aber du musst wirklich, 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 wirklich anfangen, vorne zu treffen.
Ja, und das am Mittwoch gegen den VfL Bochum. Möchtest du, wo wir jetzt gerade schon bei dem Spiel sind, einen Tipp abgeben für das Spiel?
Ja, ich glaube auch, dass wir gewinnen. Das ist auch mein Gefühl, das ist auch meine Hoffnung
Sehr
und ich
gut.
glaube tatsächlich, ist es auch schon sehr, sehr realistisch. Das 3-0, dafür sehe ich halt nicht das Personal, das diese 3 Tore schießen kann, auch wenn wir schon mal gegen Holstein 3 gemacht haben oder gegen Freiburg 3 gemacht haben. Wie gesagt, 3 Tore sind noch ein bisschen so fragwürdig, aber ich hoffe auch mal wieder für ein 0-Spiel für Vasi, was wir auf jeden Fall auch schon mal verdient, weil glaub ich, ja gestern auch, das haben wir bis jetzt gar nicht gesagt, schon die eine oder andere Parade hatte, gerade bei diesen einigen wenigen Schüssen von Frankfurt aufs Tor, wo er schon sehr gut ne, pariert. Ich hoffe auf ein 2-1 oder auf ein 2-0. So.
Ja, okay, du musst dich entscheiden, also es geht nicht beides.
Okay, dann sage ich 2-0.
2-0, okay, ich tippe 3-0, Deutschland sagt 2-0. Dann kann es ja nur eins von den beiden Ergebnissen werden, damit können wir leben. Sehr gut, bevor wir es vergessen, um Lukas auch in Ehre zu halten, wir haben das Spiel jetzt ja einigermaßen besprochen: Kampf oder Klasse?
ja, schwierig. Also ich würde tatsächlich Klasse sagen, aber auch aus einem anderen Grund, weil wir es noch ein anderes Thema auch, weil wir noch gar nicht gesprochen haben, was glaube ich tatsächlich mich mit dem allerbesten Gefühl hat nach Hause fahren lassen nach dem Spiel. Ich fand die beiden Choreos, sowohl vor dem Spiel von USP als auch in der Halbzeit, fand ich mega. Also das finde ich wirklich bombenstark und tatsächlich ist auch etwas, wo du auch wieder siehst, dass du beim richtigen Verein bist, wo auch neben abseits des Fußballs, ich meine, bei der Choreos ging es nicht um Fußball, es ging einmal um den verstorbenen Ultrakiste, den ich persönlich nicht kannte, aber der, glaube ich, im Laufe der Woche auch Geburtstag hatte und zu seinen Ehren gab es dann einmal diese Choreo von USP vor dem Spiel. Und dann gab es noch ein anderes wichtiges Thema dann in der Halbzeit eben, dass der Angriffskrieg von Erdogan gegen das kurdische Volk ein Ende haben müssen. Und ich finde es natürlich auch, also es ist auch inhaltlich etwas, wo du gerade auch in der Ausprägung gerne dich positionieren darfst. Und fand ich wirklich super. Also ich sage auf jeden Fall klasse, einfach aufgrund dieser beiden Choreos so ein bisschen, um Mamouche nochmal zu sehen, bevor er zu City geht. War jetzt auch nicht so doof irgendwie. Mir hätte es natürlich mehr gefallen, wenn er dann auf der Bank ist und wie er das Spiel gewinnt. Aber jetzt, wo es so war, am Ende des Tages, solange jetzt die nächsten 4 Spiele, die genügend Punkte geholt werden, kann ich doch sagen, dass es irgendwie klasse, klasse war.
Ja, voll. Oder auch wenn Marmoush bei Eintracht Frankfurt gespielt hat, also der ist schon ein klasse Spieler, den Antritt, den er hat. Und ja, es war schon eine Augenweide, ihm zuzusehen, auch wenn er jetzt vielleicht nicht das allerbeste Spiel abgeliefert hat, aber trotzdem hat man immer wieder gemerkt, was der Junge für eine Qualität hat. Ist schon Wahnsinn, das kann man neidlos anerkennen. Genau. Ja, wir haben die Tipps abgegeben für.
Was hast du? Klasse, Kampf oder Klasse? Hast du noch gar nicht gesagt.
Ich sage auch Klasse.
Okay.
Auch wenn die letzte Klasse gefehlt hat. Wenn wir es
Ja.
vorgemacht hätten, dann wäre es natürlich klar gewesen. Aber trotzdem, es hat Spaß gemacht, im Stadion zu sein. Wir haben natürlich wieder mega unglücklich verloren. Aber
Allem
genau, wir
das ist
dürfen
es ja. Man
die
muss ja
Hoffnung
auch
nicht
mal.
verlieren.
Genau, man muss auch schon sagen, du kannst ja in der Bundesliga gerade gegen so eine Top-Mannschaft wie Frankfurt. Du kannst als Aufsteiger auch schon Spiele so verlieren, wo du eine Leistung zeigst, die irgendwie keine Hoffnung macht. Aber so war es ja eben nicht gestern, ne? Also wir haben wirklich einfach eine Leistung gezeigt, auf die du wirklich aufbauen kannst. Nur, das muss endlich mal das Tor geschossen werden, so.
Zum nächsten Mal sagen wir es, aber ja, du hast natürlich recht. Also, ich meine, wir werden jetzt nicht aus der Liga geschossen,
Nee, gar
wie
nicht.
das vielleicht der ein oder andere prophezeit hat, sondern wir regen uns hier wirklich über ein 1:0, über eine 1:0-Niederlage auf. Ja, insofern bietet das, glaube ich, dann doch, wie du sagst, schon genügend Ansatzpunkte, um positiv zu bleiben und das besser zu machen, am kommenden Mittwoch gegen den VfL Bochum. Genau, Soltan, möchtest du noch etwas Abschließendes sagen? Haben wir irgendwas vergessen?
Nee, es wird uns bestimmt nach der Aufnahme einfallen, was wir noch alles hätten sagen müssen. Aber in dem Moment fällt mir erstmal nichts ein. Ich glaube, das Wichtigste haben wir abgedeckt mit Lukas, mit dem Spiel, mit den Choreos, mit meiner Tonqualität, dass die auch nicht besonders gut war. Also alles ist gesagt, Leute.
Ja, genau. Das finde ich auch. Es hat mir wieder viel Spaß gemacht, Sultan, mit dir das Spiel zu besprechen. Und ich freue mich schon wirklich riesig auf das Spiel am Mittwoch. Bin froh, dass jetzt nicht wieder eine Woche vergeht, sondern dass wir am Mittwoch direkt wieder die Chance haben, das nächste Spiel zu bestreiten und das gegen den
Genau,
VfL
gleich dazu
Bochum.
nochmal dann doch nochmal was mir einfällt, also zu unserer nächsten Aufnahme. Wir werden wahrscheinlich nicht zum Bochum-Spiel, also nur zum Bochum-Spiel aufnehmen, sondern wir werden die beiden Auswärtssiege in Bochum und in Heidenheim in einer Aufnahme irgendwie zusammenfassen. Also wahrscheinlich hören wir uns erst in circa einer Woche, wo wir dann zwei Spiele dann auf einmal besprechen, ein bisschen verkürzter Form, als das heute der Fall war.
Ja, ich hoffe, das ist für alle aushaltbar. Ich gehe aber mal davon aus.
Genau, Larissa von uns ist in Bochum, das kann man sagen.
Mhm.
Larissa, also die
Ja,
wird dann
Herbert
auch,
Grönemeyer.
genau, die wird auch von ihren Erlebnissen berichten. Lukas ist kein Teil mehr des Podcasts, aber soweit ich das weiß, ist er auch in Heidenheim. Das ist jetzt irgendwie einfach nur ein interessanter Side-Fact. Und wir hören uns
Und
dann einfach,
ja.
ja.
Und Luke ist nicht in Bochum oder in Heidenheim.
Lukas weder in Bochum noch in Heidenheim, da ist, glaube ich, gerade, wo ist er, in Malaga? Nee.
Ist
Oder in
Sevilla?
Cadiz? Ja, irgendwie sowas, genau, um den Dreh.
Auf jeden Fall in Italien.
Auf jeden Fall, genau. Richtig, genau. Und ich bin noch am Dienst, ich bin noch nächste Woche Dienstag beim Holstein-Spiel gegen den BVB. Das lässt sich dann nochmal neben der Arbeit einrichten. Da kann ich auch da nochmal vom Auswärtssieg des BVB berichten, wie das da so war.
Genauso machen wir es. Okay, also vielen Dank, dass ihr bis hierhin gehört habt. Wenn ihr Kritik habt, Wünsche oder ähnliches, dann dürft ihr uns gerne entweder, wenn ihr Instagram habt, bei Instagram schreiben. Dort findet ihr uns unter If You Can Hear Us. Oder wenn ihr das noch klassischer machen wollt und formeller, dann dürft ihr uns auch gerne eine Mail schreiben an If You Can Hear Us at gmail.com. Genau, also euch einen schönen Sonntag oder einen schönen Tag, wann immer ihr uns hört und genau, drückt dem FC St. Pauli weiter die Daumen. Wir schaffen das, wir halten die Klasse. Also macht's gut. Tschüss, tschüss.
Jo, machen wir so. Ciao, Christian.